Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast in der Radio Siegen Edition. Mal wieder mit dem großartigen Erzähler Fabian und mir Daniel. Fabian, wie geht's? Wie steht's?
Mir geht es hervorragend, lieber Daniel. Immer geht es mir hervorragend, wenn wir hier Radio Siegen Stoff betreiben dürfen. Das ist nach wie vor ein kleines Highlight. Wie geht's dir?
Ja, gut, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also man kann sich ja wirklich nicht beklagen. Zurzeit, der Sommer steht vor der Tür oder wir sind mittendrin, wenn das Wetter nicht gerade wieder Achterbahn spielt. Und es gibt viele Feiertage, also ich würde sagen, die Sonne scheint mir und so weiter und so fort.
Heute war der letzte Feiertag vor Jahresende, der tatsächlich während der Woche war.
Das war jetzt schon also so ein kleiner Downer, ne?
Ja, ich wollte das ein bisschen relativieren mit den vielen Feiertagen. Direkt mal hier in deinen Wohlfühlargumente richtig so reinkrätschen.
Ja, das war definitiv, würde ich sagen, so eine, wie heißt dieser Pepe-Krätsche?
Ja, aber für dich als Lehrer gibt es ja den Ausgleich, dass die Sommerferien bald vor der Tür stehen. Das ist doch ein kleiner Trost, oder nicht?
Immer diese Vorurteile.
Nein, nein, ich bin mir schon bewusst, dass, wie soll ich sagen, zumindest engagierte Lehrkräfte auch in den Ferien einiges zu tun haben und dass dieses Märchen mit dem gut bezahlten Halbtagsjob natürlich auch nicht stimmt. Ne? Gerade auch heute im Zeitalter von Ganztagsschulen, von immer mehr AGs und so. Aber naja, also sind wir mal ehrlich, diese 6 Wochen, die werden ja nicht nur durchgeackert. So ein bisschen Erholung ist ja auch drin.
So ein kleines bisschen Erholung ist auch drin, ja. Ja, ja, was soll ich sagen? Sämtliche Klischees kannte ich auch vorher und ich wurde eines Besseren belehrt. Definitiv.
Ja, wie gesagt, das glaube ich dir und ich glaube, wie gesagt, das hat auch ein bisschen was mit dem Maß an Engagement zu tun, das man selber auch einbringt und natürlich auch mit der Fächerkombi, ne? Also Jackpot, wenn du reiner Kunst- oder Sportlehrer bist oder so, ne, dann und nicht so up-to-date bleiben musst und auch natürlich nicht so den, wie soll ich sagen, in Verlegenheit kommst, irgendwelche Dinge korrigieren zu müssen. Aber wie gesagt, Hut gezogen vor allen engagierten Lehrern auf jeden Fall. Lehrerinnen und Lehrern da draußen.
In diesem Sinne, Fabian, mein Bester, den ich so gerne einmal als Schüler gehabt hätte. Was hast du denn heute mitgebracht?
Hättest du, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe den einen oder anderen Lehrer, den ich so hatte im Laufe meines Lebens, ganz gut Nerven gekostet. Sorry dafür. Aber ich hatte auch viele sehr, sehr coole Lehrer und zu denen war ich dann, glaube ich, auch ganz entspannt. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen Geben und Nehmen auch bei mir gewesen. Ich habe heute einen Fall mitgebracht, der uns ins Ruhrgebiet führt und zwar in eine Stadt, auf die ich lange Zeit einen ganz, ganz schlimmen Blick hatte, denn ich musste da einen Zivildienstlehrgang absolvieren und habe diese Stadt als zu dem Zeitpunkt unfreundlichste Stadt erlebt, die ich jemals erlebt hatte in Deutschland, Marl. Das ist neben Recklinghausen. Ich weiß nicht warum, aber aus dem Zivillehrgang war die mir als unglaublich trostlos in Erinnerung. Dann durfte ich ja im Januar nochmal da sein als Gast bei Diagnose Verbrechen. Die sitzen auch in Marl oder deren Studio ist auch in Marl. Und da bin ich dann so durchgefahren, habe gedacht, okay, warum habe ich das hier so negativ in Erinnerung? Also irgendwie hat das nochmal so ein bisschen das Bild ins Positive gewandelt.
Ja, kenne ich vom Namen her nur. Tatsächlich hatte ich mit Marl nie was zu tun. Das ist immer so ein kleiner Underdog, würde ich sagen, bei den Ruhrgebietstädten. Man hat ja dann doch eher andere im Kopf, wenn man an sie denkt. Ja, und bei Marl ohne L denke ich natürlich an einen alten Spruch von einem großartigen Komiker. Ich habe hier ein Muttermal, das hatte meine Mutter mal.
Oh Gott, ja, natürlich. Ja, Marl ist eine relativ große Stadt, 90.000 Einwohner fast und relativ bekannt dafür, dass es den Chemiepark Marl gibt, einen der größten Chemieverbundstandorte in Europa.
Also, stimmt, ja.
Wenn man sich so Landkarten anguckt, dann ist der fast so groß wie das Stadtgebiet. Also da ist also einiges mit Chemieindustrie. Naja, und da in Marl, da wohnt eines der Opfer, über das wir heute sprechen müssen. Wir sprechen über einen Fall, der 2 Opfer zu Tage fördern wird. Es ist der 18. Juni 2008. Auf einem Feldweg finden Spaziergänger die Leiche einer 39-jährigen Frau, bei der relativ schnell klar ist, dass sie durch massive Gewalt unter Zuhilfenahme eines Messers oder einer wie auch immer gearteten Stichwaffe ums Leben gekommen ist. Also auf die ist sehr, sehr stark eingestochen worden. Und das bildet so ein bisschen den Einstieg zu unserem heutigen Fall. Aber wir wollen mal einen kleinen Schritt zurückgehen, denn es gibt eine Thematik, die mit diesem Fall zu tun hat. Das ist Internet-Dating bzw. Online-Dating. Was denkst du, wie viel Prozent aller Beziehungen in Deutschland so in etwa online zustande kommen heutzutage?
Heutzutage, ich überlege gerade, ob es nochmal Generationsunterschiede gibt.
Gibt es, ja.
Ja, die wird es mit Sicherheit geben. Und hättest du mich das vor 10 Jahren gefragt, dann hätte ich vermutlich gesagt, dass das eher so die Jüngeren sind. Also ich sag mal 20 bis 40. Aber ich glaube, dass sich diese ganze, ja, dass sich das mitentwickelt hat, dass sich die Gesellschaft quasi mitentwickelt hat und dass das sich eher so in den Bereich tatsächlich 30 bis 25 bis 50 verschoben haben könnte. Denn ich denke wohl, dass es immer noch das menschliche Bedürfnis da draußen gibt bei vielen, einfach so ganz plain im Vier-Augen-Prinzip und auch vielleicht so ein bisschen romantisch per Zufall jemanden kennengelernt zu haben.
Das Bedürfnis gibt es, glaube ich, sehr, sehr häufig. Das stimmt, aber das ist halt für viele Menschen auch einfach nicht die Realität. Ne? Viele Menschen sind vielleicht schüchtern, sind ein bisschen unbeholfen im sozialen Kontakt, leben vielleicht auch irgendwo relativ isoliert, wo man nicht so in Kontakt kommt oder sind beruflich irgendwie ungünstig eingespannt. Und für die bietet natürlich das Internet eine ganz andere Möglichkeit, wieder mal so in Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Ne?
Definitiv bietet das ganz andere Möglichkeiten. Also ich denke, dass es vielleicht sogar bei jüngeren Generationen, und das wäre so ein bisschen meine Theorie, so ein bisschen wieder back to the roots geht, dass die Leute, dass das so trotz all dieser Digital Native Geschichte gerade jüngere Generationen vielleicht das ein bisschen zur Seite legen und einen sehr, sehr, sehr bewussten und überlegten Umgang mit den Medien haben und dann vielleicht auch an der Stelle genau sagen, hey, das ist nichts für mich. Ist aber nur reine Spekulation, ich weiß es auch nicht.
Ja, zumindest ist das mal noch nicht bemerkbar. Also aktuell sind circa 40 bis 41% aller Beziehungen Ergebnisse von Online-Partner suchen.
Gut, dass du es jetzt sagst,
Also
ne? Ich habe so richtig politikermäßig drumherum geredet, ohne eine Zahl zu nennen, ne?
ja,
Also ich tippe so
naja.
40%, Fabian, so um den, wäre jetzt mein Bauchgefühl. Liege ich da
Da hast
richtig?
du richtig ins Schwarze getroffen.
Ah
Ja,
ja, guck
absolut ins
mal.
Schwarze getroffen.
Sehr gut.
Du hast natürlich recht, dass das auch alterstechnisch so ein bisschen ja, different ist. Bei der Generation zwischen 60 und 69, also so den eher älteren Mitbürgern, da sind es allerdings 14% ungefähr, wo die Beziehungen aus Online-Dating entstanden sind. Das finde ich bemerkenswert. Das hätte ich so auch nicht gedacht. Das finde ich eine höhere Zahl, als ich es für möglich gehalten hätte
In
ursprünglich.
welchem Alter? 60 bis 69?
69,
Ja, aber
ja.
siehst du, das deckt sich ja mit dem, was ich gemeint habe. Das wächst so
Ja,
hoch.
ja.
Ja.
Ja, damit hat auf jeden Fall das Internet den Freundeskreis oder das Ausgehen als so Anbahnung für Beziehungen abgelöst. Das waren früher so die Spots, die das so eingenommen haben. Naja, auch der heutige Fall, der spielt also, wie du dir vorstellen kannst, in solchen Internetforen, in einem, das nicht unbedingt für ja, Beziehungsanbahnung gestartet wurde. Das war, glaube ich, ein Forum, das eher so diesen Charakter hatte, so Freundschaftsentwicklung, Knuddels. Ich war da persönlich nie aktiv, aber ich kenne den Namen. Das, ja, ist ganz oft gefallen in irgendwelchen True Crime Fällen oder man hat das dann auch schon mal irgendwo im Fernsehen bei irgendwelchen Leuten gesehen. Das ist, glaube ich, so ein riesiger Chatroom oder mehrere Chatrooms. Und jetzt nicht unbedingt so flirtbasiert, aber halt so Open Topic. Also du kannst quasi über alles Mögliche sprechen und natürlich, ja, lernen sich dann da auch Leute auf so einer erotischen Basis kennen.
Ja, sagt mir jetzt so nichts. Kann sein, dass ich das mal irgendwo gehört habe, aber wüsste ich jetzt einfach nicht.
Das ist, glaube ich, eine Zeit lang das größte deutschsprachige Chatforum gewesen oder vielleicht sogar immer noch, ich weiß es nicht. Ja. An einem Tag loggt sich da die 39-jährige Regina aus Mahl ein. Sie benutzt den Nickname, den Benutzernamen Sonnenschein-Regi. Also da so ein bisschen darauf verweisen, dass sie wahrscheinlich ein Sonnenschein ist, gute Laune hat und den Namen so ein bisschen eingebaut. Und sie hat harte Zeiten hinter sich. Sie ist zum zweiten Mal verheiratet gewesen. Ihr Mann ist allerdings vor kurzem gestorben. Also der zweite Mann von dem ersten lebt sie getrennt. Sie hat drei Kinder, die alle nicht bei ihr zu Hause leben. Sie ist so ein bisschen, ja, sie hat so eine Intelligenzminderung. Also hat eine leicht geistige Behinderung. Allerdings ist die jetzt nicht so zutage, dass sie Hilfe bräuchte. Die Kinder konnten auch bei ihr wohnen. Sie war zwar so hier und da mal ein bisschen überfordert, aber sind jetzt mittlerweile alle aus dem Haus.
Aus dem Haus heißt über 18 oder aus dem Haus heißt in irgendwelchen Pflegefamilien?
Aus dem Haus heißt teilweise über 18, teilweise aber auch anderswo untergebracht. Also
Okay.
sie Ja, wie gesagt, so ein bisschen latente Überforderung. Und sie wünscht sich, wie so viele Menschen eben, einfach auch Liebe und Nähe und Zuneigung. 39, gerade frisch verwitwet, da ist das Leben eben bei weitem noch nicht zu Ende. Da hat man auch einfach noch das Bedürfnis und auch den Anspruch drauf, einfach noch ein bisschen Liebe ins Leben zu holen, ne?
Ja, natürlich, man ist ja noch ziemlich jung, ne? Das muss man einfach so sehen. Und auf der anderen Seite ist eben genau sowas auch ein vernünftiger und ein guter Zweck, finde ich, für solche Dating-Plattformen, ne? Denn es ist nun mal einfach so, dass man ab einem gewissen Alter kaum noch Möglichkeiten hat, jemanden kennenzulernen. Man hat so sein Daily Business, seine Routinen und so. Man ist nicht mehr jung und hat Freundeskreise, die sich quasi dann immer weiter, wie bei einer WG-Party sozusagen, weiterentwickeln können, weil es immer wieder neue Leute gibt, die dazukommen, irgendwie an der Uni oder so. Sondern du hast halt so deinen Mikrokosmos und da ist relativ wenig Bewegung im Zweifel los.
Ja, genau. Also Uni war natürlich Wahnsinn. Da kannte man ja hunderte von Menschen. Also jetzt natürlich, wenn auch die meisten nur flüchtig, ne? Aber da ist dann natürlich, da ergeben sich ganz andere Kontaktmöglichkeiten als im später richtigen Leben in der Regel, ne? Das ist
Ja.
ganz klar. Auf dieser Plattform Knuddels sehr aktiv ist Riddick 300. Also dieses Pseudonym Riddick, abgeleitet von diesem interstellaren Krieger, verkörpert von Vin Diesel aus dem Film Pitch Black, beziehungsweise auch Riddick, kennst du wahrscheinlich.
Kenne ich, also Pitch Black kenne ich, das ist ja auch das mit den drei Monden oder wie war das, ne?
Ja, genau, ziemlich geiler Film und dann gibt es ja
Ja.
noch, keine Ahnung, ein, zwei reine Riddick-Spin-Offs davon, keine Ahnung. Wie auch immer, diese Person in diesem Forum nennt sich eben nach diesem interstellaren Krieger und der hat so ein bisschen einen relativ guten Ruf in diesem Knuddelsforum. Der ist da mit vielen in Kontakt. Der gilt so ein bisschen als, ja, so ein lustiger, ehrlicher Typ. Zwar ein bisschen simpel gestrickt. Der hat gerne mal, ja, be befleißigt sich einer sehr simplen Sprache, streut gerne sehr haarsträubende Rechtschreibfehler in seine Texte ein, aber wird allgemein so als süß wahrgenommen. Also jemand, der immer nette, aufmunternde Dinge schreibt und der eher so der gute Launebär ist, so beschreibt er sich auch selber, so über 1,90, so knapp 100 Kilo, Typ Kuschelbär, arbeitsloser Staplerfahrer, da geht er auch ganz offen mit um, der halt auf der Suche nach netten Kontakten einfach ist.
Tja, klingt erstmal sympathisch und trotzdem frage ich mich natürlich, wie misst man denn bitte schön die Beliebtheit in einer Dating-Plattform? Also wird man da
Es ist ja
gerankt
keine
oder was?
Dating-Plattform. Ja, es ist ja einfach so ein Chatroom. Das ist, muss man sich wahrscheinlich, glaube ich, schon so vorstellen, wie so ein Treffen, wie wir damals uns im Uni-Bistro getroffen haben. So sind das halt einfach alles virtuelle Charaktere, die sich in so einem virtuellen Raum treffen. Und der ist halt unter allen bekannt und hat mit allen auch schon privat geschrieben in irgendwelchen privaten Räumen. Also alle kennen den irgendwie. Und wenn der in diesem Oberchat-Raum ist, dann wird er auch immer freudig begrüßt und alle sind so, ach ja, da ist er wieder und so was. Das ist so ein
Ja,
jemand,
okay.
der anerkannt ist einfach in dieser
Okay, aber es werden
Community.
keine Sterne für Freundlichkeit und
Nein,
Umgang und
nein, nein,
sowas
nein.
verteilt. Okay.
Das wäre aber wahrscheinlich ein ziemlich gutes System mit diesen Sternen, was ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, dass dann auch User gerankt werden. Naja, jedenfalls kommt Riddick 300 relativ schnell ins Gespräch mit Sonnenschein Regi an diesem Tag 2008. Und sie schreibt relativ schnell, ich habe da auch so diese Protokolle, konnte man einsehen, bist du Single? Also relativ schnell da die Frage nach dem Status Single schön mit Z am Anfang. Also da ist dann auch, da wird relativ schnell deutlich, wenn man sich diese Chatprotokolle anguckt, die waren in den Medien teilweise verfügbar, dass da einfach zwei Leute miteinander schreiben, wo jetzt ja intellektuell eher ein etwas eingeschränkterer Horizont vorhanden ist, was ja aber auch an sich nicht schlimm ist. Beide sprechen relativ schnell darüber, wie sie gerade leben. Sie sagt, dass sie allein zu Hause ist, spricht auch von ihren Kindern, die sie alle 14 Tage sieht, die aber jetzt nicht da sind. Und schon nach einer Stunde werden sich virtuelle Küsschen und Umarmungen geschickt und es gibt schon so die ersten, ja, vorsichtigen Liebesbekundungen, also auch alles relativ zügig. Man merkt so ein bisschen, da sind zwei Leute, die sehr auf der Suche sind, aufeinander getroffen und die machen jetzt da im Time Warp quasi ihre Online-Beziehung immer ernster fest quasi.
Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Da wird schnell schon mal so ein Herzchengift rausgeschossen.
Ja, da werden auch relativ schnell jetzt Fotos
Oh.
ausgetauscht.
Also
Also so
gesucht und
erstmal so.
gefunden, ja. Also wirklich zwei mit,
Ja.
die auf der Suche sind, zwei Suchende. Ja, zum Thema Rechtschreibfehler und so, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ich habe ja keine Ahnung, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es das heutzutage in Zeiten von KI gar nicht mehr gibt. Dass das halt auch so ein Trugschluss ist mittlerweile. Also quasi, dass du sehr eloquente Texte lesen kannst von Personen, die es nicht sind.
Ja, wahrscheinlich schon, wenn die Leute dann zumindest in der Lage sind, das mit KI zu generieren, dann schon. Aber das ist ja beispielsweise auch nicht jeder, ne? Also, aber ja, du hast recht. Es gibt bestimmt Möglichkeiten, da so den eigenen Horizont so ein bisschen weiter erscheinen zu lassen, wenn man in der Lage ist, KI zu nutzen. Zum damaligen Zeitpunkt war das eben noch nicht so.
Ja.
Wie gesagt, es werden Fotos ausgetauscht, Riddick überredet Sonnenschein-Regi auch relativ schnell, ihm Nacktbilder zukommen zu lassen. Das macht sie dann auch relativ zügig. Und es geht dann auch schnell um sexuelle Vorlieben und wie man sich das denn vorstellt, wenn man sich dann mal trifft, wie dann wer wen besteigt und was passieren wird. Also es ist, wird spicy auch sehr, sehr schnell, sag ich mal. Und nach ungefähr 3 Stunden schreibt er dann schon sowas wie: Du bist meine Sonne, mein Stern so hell, du hast dich in mein Herz geschlichen, ganz schnell. Also da reim dich oder ich fress dich, ne? Aber die beiden verabreden sich dann für den 17. Juni in Marl, also kurz danach, für ein das erste Treffen.
Holder Fabian, ich meine das nicht ironisch, doch bei dieser Geschwindigkeit wird mir ganz komisch. Also, das ist ja, was denn da bitte schon los?
Ja, und so schnell geht es dann halt auch weiter. Ne? 17. Juni ist das Treffen anberaumt in Marl. Einen Tag später finden eben, wie schon gesagt, Spaziergänger die Leiche von Regina B., der 39-jährigen dreifachen Mutter, an einer Bundesstraße, so am Rande von so einer Heuwiese. Also da ist gerade frisch Stroh gemacht worden. Sie liegt auf dem Rücken, sie trägt einen weißen Jogginganzug. T-Shirt und Jacke sind so weit hochgeschoben, dass Bauch und Brust entblößt sind und 12 Messerstiche in Rücken und 14 auf der Brust, Würgemale am Hals und auch ein Stich in eine Rückenpartie, der dann offensichtlich tödlich war. Das ist dann das Zeugnis dieses gemeinsamen Treffens. Also
Schlimm. Ja, jetzt ist natürlich dieses positive Bild, was du eben gezeichnet hast von Riddick 300, als wir eben noch über dieses Ranking gesprochen haben, komplett ruiniert. Aber es war ja eigentlich da schon ruiniert, als er Nacktbilder eingefordert hat. Denn das ist ja schon wenig
ja.
sympathisch.
Ja, absolute Red Flag finde ich auch. Also dieses Einfordern, ne? Also ich meine, dass das vielleicht im Zuge von so einem online-virtuellen Kennenlernen, dass das vielleicht irgendwann aufkommt, dass man einander Fotos schickt und vielleicht auch irgendwie spicy Fotos, ne? So, das ist irgendwie ja auch relativ normal heutzutage. Aber dieses stumpf einfordern, vor allem dann auch, also abgesehen davon, dass ich generell niemals sagen würde, ey, schick mal Nacktfotos, aber dann auch schon so nach 2 Stunden, das finde ich sehr, 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 sehr weird.
Und ultra naiv.
Ja, generell natürlich auch, dass das Thema sich im Prinzip nach irgendwie einer halben Stunde virtuellem Kennen eigentlich nur noch um Sex dreht, ist ja auch schon sehr bezeichnend, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Naja, der Gerichtsmediziner stellt fest, dass eigentlich nur ein Stich tödlich war, einer der Stiche in den Rücken und der Rest. Da setzt er sowas fest, wie er sagt, es könnte so ein Overkill sein, also sehr, sehr emotionsgeladener Tötungsakt. Oder aber das festgelegte Drehbuch eines Sadisten, der also so eine ganz klare Vorstellung davon hat, wie er einen Mord begeht. Und aus seiner Sicht spricht die Auffindesituation eher für dieses festgelegte Drehbuch, weil du bei so einem Overkill einfach auch eine ganz andere Krafteinwirkung hast. Das sind dann auch meistens mehrere Stiche tödlich oder mehrere der Wunden tödlich. Hier ist das eine und der Rest, das ist eher so, das wirkt eher so, als ob es einfach nur wehtun sollte. Weißt du, was ich meine? So
Oh, schlimm.
vom Erzählen her, ja.
Tja, also jetzt, wenn das so ein Drehbuchautor ist, der dahinter steckt, ne, dann fragt man sich natürlich auch zwangsläufig, ob es nicht irgendwie auch ein Serientäter sein könnte.
Ja, die Polizei wird später zumindest sicher sein, dass sie eine oder eine Serie verhindert haben, dadurch, dass man Riddick habhaft wurde. Das passiert natürlich relativ schnell. Also man kann dann da natürlich das Umfeld der jungen Frau durchleuchten und stellt halt fest, dass da im Umfeld niemand ist. Aber ihre Internetprotokolle, die verweisen natürlich auf diesen Kontakt und die verweisen dann auch auf ein Treffen der beiden. Und so ist die Polizei relativ schnell bei Riddick bzw. Christian G. aus Hamburg. Aber wer ist jetzt dieser Christian G. und warum hat die Polizei da möglicherweise eine Serie verhindert?
Sag's
Der
uns.
Mann führt in Hamburg ein total unauffälliges Leben. Der ist Gelegenheitsarbeiter, hat mal irgendwann Gabelstaplerfahrer gelernt, ist aber auf Jobsuche, arbeitet mal hier, mal da und ja, ist eben jemand, der quasi im Internet lebt. Also der hat im richtigen Leben relativ wenig vorzuweisen und bildet sich sehr, sehr viel auf seine Internetpräsenz ein und auch auf diesen, wie soll ich sagen, ja nicht, diesen guten Ruf, den er sich da erarbeitet hat in dieser Community. Da hat er zwei alter Egos, einmal Riddick 300 und einmal Rosenboy. Und auch Rosenboy ist sehr beliebt in der Knuddels-Community. Und unter beiden Nicknames verschickt er virtuelle Bussis, verteilt Freundschaftsanträge, schreibt Gedichte, fordert Fotos ein, schreibt mit Hunderten von Frauen. Und vielen fällt zwar auf, dass er sehr, sehr simpel gestrickt ist, dass er ein bisschen dümmlich scheint, aber aufgrund dessen, was er schreibt, finden sie ihn halt so ganz süß und er schmeichelt ihnen halt sehr. Das ist, glaube ich, auch generell so ein Ding beim, was natürlich auch so Online-Dating und auch Online, wie soll ich sagen, so Online-Kontaktanbahnungen im Allgemeinen halt auch eher gefährlich macht. Ne? Du weißt halt auch einfach nie, mit wem stehst du da in Kontakt.
Ja.
Zu der Zeit jetzt 2008, da konnte man dann sagen, okay, gut, Fotos konnte man auch da schon irgendwie falsche verschicken oder manipulieren. Da konnte man sagen, lass mal irgendwie telefonieren oder lass mal, nimm mal ein Video auf, dann konnte man relativ sicher gehen, wen man da hat. Heute zu Zeiten von KI, da kannst du wahrscheinlich niemals sicher sein, wen du da hast. Ne? Da kannst du ja alles quasi faken. Es gibt übrigens Schätzungen von verschiedenen Strafverfolgungsbehörden, die davon ausgehen, dass im Internet mehr Straftaten begangen werden als in der analogen Welt. Finde ich auch sehr, sehr crazy.
Ja, das ist ja auch irgendwie verlockender und wahrscheinlich auch deutlich leichter. Also ich glaube, viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie Straftaten begehen. Sei es, es sind irgendwelche Bildfälschungen oder sowas.
Ja, das stimmt natürlich. Riddick und auch Rosenboy haben auf jeden Fall auf Knuddels diesen Ruf vom verständnisvollen Kumpeltyp, Frauenversteher, Schmusebär. Und ich glaube, der hat da relativ viele, einsame Frauen, die da Tag für Tag in dieser virtuellen Welt unterwegs sind, die hoffen würden, ihn privat kennenzulernen und die gar nicht so richtig wissen, was sie sich ersparen, indem sie ihn eben nicht kennenlernen.
Ja, ist natürlich auch ein Abenteuer, ja, so das große Unbekannte oder der Unbekannte irgendwo da draußen ist. Vielleicht wartet der Romeo, die große Liebe, Mr. Right, ja, irgendwie sowas.
Ja, natürlich, es ist ja auch so, ne? Also ich kann mich erinnern, es gab mal ganz frühen Internetzeiten, da gab es so eine Seite, die hieß irgendwie brieffreunde.de. Und da konnte man auch so mit Leuten schreiben und da war dann auch irgendwie, das hat dann auch oft so flirtige Züge angenommen, aber das war halt noch lange, bevor man dann irgendwie Fotos verschicken konnte oder so. Das war dann auch irgendwie so ein, okay, mit wem schreibe ich da eigentlich wirklich? Also mir war relativ schnell auch klar, so, dass jemand sagt, es ist so und so, heißt nicht unbedingt, dass es so und so ist, ne?
Genau.
Ja, Christian, sein Leben beginnt 1981 in einer Arbeitersiedlung in Hamburg-Harburg. Das ist so ein Hamburger Stadtteil. Und dieses Leben war von vornherein eher schwierig. Wie wir das so oft haben, prekäre Familienverhältnisse, eher wenig Geld, eher bildungsfern und ein Vater, der schlimme Dinge tut, wo wirklich es an Empathie fehlt und an allem fehlt. Der trinkt sehr, sehr viel und sehr, sehr häufig. Und wenn er betrunken ist, dann kommt er gerne nach Hause und weckt seinen schlafenden Sohn, denn er besteht darauf, dass der Junge zusieht, wenn der Vater die Mutter verprügelt und vergewaltigt. Also der kriegt von vornherein all das mit. Vergewaltigung in der Ehe, also da damals noch kein Straftatbestand, ist ja tatsächlich erst relativ kurzen Straftatbestand. Ne? Und der sieht einfach viel zu viele Dinge, die man einfach nicht sehen sollte. Einfach diese Gewalt, sexuelle und auch körperliche, gegen die Mutter regelmäßig, die wird nackt auf den Balkon gejagt im Winter, die wird mit dem Kopf ins Klo gesteckt, sodass sie fast ertrinkt in der heimischen Toilette und all das kriegt das Kind mit.
Wie kann man nur so abartig sein?
Ja, in doppelter Hinsicht. Zum einen, wie kannst du deine Partnerin so behandeln und zum anderen, wie kannst du dann dein Kind daran partizipieren lassen? Das ist super eklig.
Das ist richtig eklig und an so einer Stelle finde ich auch den Begriff Partnerin gar nicht mehr so richtig passend. So, ne? Sie war offensichtlich dann das Opfer von ihm und das Kind ebenso. Ne? Also total schrecklich.
Ja, du hast recht. Partner, Partnerin, das suggeriert so eine Liebesbeziehung, das suggeriert Augenhöhe und das ist natürlich hier gar nicht gegeben. Ne? Die Mutter schafft es, zweimal weg von ihrem Mann zu kommen und ins Frauenhaus zu flüchten. Jeweils nimmt sie den Sohn mit. Allerdings kehrt sie jeweils wieder mit nach Hause zu ihrem Mann zurück. Das ist dann ja auch oft so eine Sache, dass Trennungen für Frauen gerade auch zu dieser Zeit gar nicht so einfach waren, weil die eben sozial und auch häufig wirtschaftlich einfach abhängig vom Mann waren und dann solche Höllenlöcher oder solche höllischen Beziehungen in Anführungsstrichen erdulden mussten einfach, wenn sie nicht ohne alles dastehen wollten. Ne?
Ja. Ja, klar. Also es ist schon eine riesige Abhängigkeit.
Ja. Die Mutter wendet sich dann irgendwann einem neuen Mann zu. Wer kann es ihr verdenken? Das ist ja relativ normal. Die verliebt sich in einen anderen Mann, der ja einen Ausweg aus dieser Ehe bietet. Von dem wird sie auch relativ schnell schwanger und schiebt ihren 8-jährigen Sohn Christian aus erster Ehe dann ins Heim ab. Das ist natürlich jetzt kein cooler Move. Ich kann mir vorstellen, dass der sie so ein bisschen an ihre erste Ehe, an den ersten Mann erinnert hat und sie einfach so einen kompletten Neubeginn, so Tabula Rasa wollte, ist natürlich trotzdem unter aller Sau, ne? Aber so versuche ich mir das irgendwie zu erklären.
Ja, das denke ich wohl auch, ne? Dass sie da den ihren Mann oder Ex-Mann als Junior-Version vor sich sieht oder gesehen hat. Und vielleicht ist das der Grund, vielleicht ist es aber auch der Grund, dass sie sagte, sie möchte einen kompletten Neuanfang haben und einfach ein komplett neues Leben genießen, einmal auf Reset drücken und wollte diese Gelegenheit für sich nutzen. Aber dennoch ist es natürlich eine, ja, von außen leicht gesagt, aber dennoch ziemlich egoistische Perspektive, dann das Kind einfach so abzuschieben. Insbesondere, weil es halt das total dramatisch für das Kind ist. Überleg mal bitte, was der kleine Christian bis dahin alles Schlimmes erlebt hat.
Ja, und der kann halt einfach nichts dafür, ne? Dass er vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, seinem Vater ähnlich sieht oder so, ne, dass er da irgendwie das Produkt dieses Mannes ist, das ist nicht seine Schuld.
Ja, und also all das ist, wie gesagt, von außen schwer zu bewerten und ich stelle es mir auch total schwierig vor, wenn du da jemanden hast, so einen kleinen Menschen und der dich dann oder die dich dann an jemanden anderen erinnert, aber unterm Strich ist es ja mal mindestens noch zu 50% das eigene Blut, so, ne, und so, das ist der Punkt.
Aus diesen Heimen, in die er gesteckt wird, da bricht er regelmäßig aus und treibt sich am Hamburger Bahnhof rum. Jetzt nicht unbedingt der beste Ort für so einen kleinen Jungen ohne irgendwie Rückhaltnetz und spielt in Kaufhäusern mit der Auslage und wird dann da eines Tages von einem älteren Herrn angesprochen, der ihm sagt, er kann ihn mit nach Hause nehmen und da kann er ein bisschen an seiner Konsole zocken, wenn er Bock hat und auch da übernachten und sich frisch machen. Und Christian, der natürlich nichts hat, geht mit.
Und das ist jetzt schon klar, in welche Richtung es geht. Ja. Ekelhaft.
Wie soll es anders sein? Dieser Mensch missbraucht den 9-Jährigen oder da zu dem Zeitpunkt 9-Jährigen Jungen und gibt ihm dann dafür 100 Mark als Wiedergutmachung und lässt ihn halt an seiner Konsole spielen. Und so lernt Christian eben, ja, dass Sexualität eben auch mit monetärem Gewinn verknüpft sein kann. Also bisher hat er ja dieses Sexualitätsbild in seinem Leben gelernt, dass das immer irgendwie mit Gewalt einhergeht, denn der Vater hat sich ja immer genommen, was er wollte, vor den Augen des Kindes. Und jetzt lernt er eben, dass es da teilweise auch ja was zu verdienen gibt und geht dieser Sache auch relativ lange nach. Also er wird immer wieder mal ja von der Polizei aufgegriffen, weil er sich halt verkauft irgendwie am Bahnhof oder an sonstigen Orten. Sozialarbeiter versuchen immer wieder auf ihn einzuwirken, aber er wirkt nicht gruppenfähig, also er ist für solche WG-Angebote oder so einfach nicht, kommt er nicht in Frage und der entzieht sich auch immer wieder der Kontrolle vom Jugendamt. Der bekommt zwar eigene Wohnungen, aber nutzt die dann einfach nur, um quasi weiter anschaffen zu gehen. Sagt auch nicht gegen Freier aus oder so, sondern nutzt das einfach.
Das ist so dramatisch. Also er ist nun wirklich das Produkt einer verkorksten Sozialisation, das kann man nicht anders sagen. Und hatte das üble Schicksal sozusagen immer wieder auf solche Menschen zu stoßen, die ihn an der Stelle ausnutzen. Und wenn man schon so sehr damit abgeschlossen hat und seinen eigenen Körper als irgendwie Wertgegenstand sieht, mit dem man dann irgendwie, weiß ich nicht, arbeiten kann quasi in den jungen Jahren, da ist es nur wirklich auch dramatisch. Also es ist hier also ohne Zweifel so, dass er natürlich hätte therapeutisch aufgefangen werden müssen zu dem Zeitpunkt.
Ja, voll. Das ist einfach ein total haarsträubendes und dramatisches Schicksal bis dahin. Ne? Und was mich dann auch immer bestürzt an solchen Fällen, ist einfach auch die Realisation, dass es einfach viele, viele Leute gibt, die das ausnutzen. Also er würde sich ja gar nicht so verkaufen können und nicht so zum Opfer werden können, wenn es einfach nicht eine riesige Nachfrage geben würde. Ne? Und das ist halt das, was bei den Nachforschungen zu solchen Fällen, ob das jetzt der hier ist oder auch der Fall Pellicot, wo ich immer wieder so ja fast schon fassungslos dann vor meinen Unterlagen sitze und denke, es kann doch nicht sein, dass so viele Menschen das wollen und ausnutzen und nachfragen. Das entzieht sich meinem Verstand.
Ist so, und offensichtlich Männer. Offensichtlich sind das jetzt hauptsächlich Männer hier. Wir wissen ja jetzt nicht genau, wem er sich da verkauft hat, aber mal zumindest sein Vater als erste männliche Vorbildsfunktion quasi, ja, hat ihm sowas vorgelebt. Also wie schlimm ist das denn? Und dann halt dieser ältere Herr, der ihn da hinterher noch missbraucht hat, mit einer Konsole angelockt und mit 100 Mark bezahlt hat. Schrecklich. Ja. Da kann man der Mutter, das klang eben so nach Vorwurf, noch den kleinsten und geringsten Vorwurf machen, denn ich glaube, sie war auch einfach froh, dass sie aus diesen Zwängen raus war und da nochmal so einen Lichtblick hatte.
1000% natürlich. Ja, und was seine Freie angeht und seine, ich sag mal, Kundschaft, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und ich sage mal, das werden zu 99,9% Männer sein. Es wird wahrscheinlich auch Frauen geben, die irgendwie in der Hinsicht einen an der Klatsche haben und sowas nachfragen und irgendwie ekelhafte Neigungen haben, aber das wird tatsächlich ein verschwindend geringer Prozentsatz sein. Und das ist, ja, hatten wir schon oft dieses Thema, auch so eine Realisierung, so als Mann, wenn man sich in dieser True Crime Bubble bewegt, so eine Realisierung, die einen auch immer wieder hart trifft, ne, dass es eben so viele, ja, Geschlechtsgenossen gibt, die einfach vollkommen ekelhafte Gestalten sind.
Ja, genau so ist es.
Naja, Christian wird irgendwann zu alt für die pädophilen Szene. Das Geld, was er früher durch Anschaffen verdient hat, muss er jetzt durch Kleinkriminalität reinschaffen und versucht immer wieder Kontakt zu seiner Mutter aufzubauen. Die blockt aber immer wieder ab. Dadurch rutscht er komplett ab. Er bricht die Hauptschule ab. Er geht in diese Rave-Feier-Szene. Damals in Hamburg gibt es den Tunnel, so eine legendäre Disco an der Reeperbahn. Da ist er viel, ballert sich Ecstasy und hat jetzt den Traum, DJ zu werden. Also irgendwie so eine coole Gestalt in dieser Raver-Szene, zu der alle aufschauen. Aber die Realität ist halt sehr viel trister. Das Größte, was er erreicht, ist der Gabelstapler-Führerschein. Aber er hat es auch nicht drauf, irgendwie einen Job zu halten. Also er eckt immer wieder an, fliegt immer wieder raus. Aber er entwickelt so eine Persönlichkeitsstruktur, in der er sich selbst irgendwie von seinem doch traurigen Leben abspaltet und sich selber irgendwie als was ganz Besonderes sieht. Ein Gutachter vor Gericht sagt das dann später so und auch eine Ex-Freundin, die befragt wird zu seinen Vorlieben, zu seinem Charakter. Und beide sagen, er ist letzten Endes ein Verlierertyp, der in der Illusion lebt, der Tollste zu sein. Also das Leben ist super, super trist und er kriegt auch nichts hin, aber er flüchtet sich in dieses Selbstbild, dass er eigentlich so eine Lichtgestalt ist. Ich weiß nicht, kennst du den YouTuber Drachenlord? Da musste ich dran denken bei dieser Beschreibung.
Ja, du erzähltest mal von ihm, aber ich kenne natürlich auch also sein Aussehen. Ich weiß, wer das ist. Zum beruflichen Werdegang, ich bin jetzt Hobbypsychologe an der Stelle, aber dennoch irgendwie auch nachvollziehbar. Er hatte ja nun niemals in seinem Leben irgendwann mal eine Konstante erlebt. Und eine gewisse Sicherheit oder so. Also quasi fehlte ihm sämtliches Fundament, um irgendwie nachhaltige Beziehungen oder halt eben eine berufliche Sicherheit aufzubauen. Was ja hiermit wieder deutlich wurde, dass er irgendwie maximalen Gabler-Führerschein machen konnte. So, und diese zerplatzten Träume, gerade mit diesem Raver-DJ-Tum, kann ich irgendwie auch gut nachvollziehen, weil das ja, also gerade so diese Rave-Mucke in diesen Club-Szenen, Leute, hängt ja auch sehr stark häufig mit Drogenkonsum zusammen und so. Also eher nichts, wo man jetzt irgendwie wirklich geplant Fuß fassen könnte. Zumal es auch technisch damals nochmal so ein bisschen schwieriger war als heute, irgendwie als Musikproducer aufzutreten oder halt, keine Ahnung, Mucke zu machen. Du brauchst Equipment, du musst auftreten, du musst mobil sein, bla bla bla, du brauchst einen Namen. Und also, dass er jetzt sich hier so ein Ego aufgebaut hat, so ein Pseudo-Internet-Ego sozusagen mit einem falschen Selbstbild, ist für mich eigentlich wiederum Ausdruck dieser fehlenden Konstante.
Ja, voll. Also das Internet-Ego, das wird noch kommen. Also er hat dieses Ego erstmal jetzt so auch in der analogen Welt. Da stürzt er allerdings immer weiter ab. Er hat eine Partnerin, die sich aber 2006 von ihm trennt, weil er ihre Tochter geschlagen hat, also Tochter aus erster Beziehung. Und die meldet das dann im Kindergarten, dass er sie geschlagen hat. Das geht dann ans Jugendamt. Und seine Freundin, zu dem Zeitpunkt schwanger von ihm, setzt ihn dann trotzdem vor die Tür, halt wegen der Gewalt an dem älteren Kind. Und spätestens da bricht ihm so der Boden weg. Da sagt dann später ein Gutachter, da merkt er, dass seine Bewältigungsstrategien zusammenbrechen, dass also er dieses positive Bild von sich nicht mehr aufrechthalten kann, weil er halt merkt, dass er im Leben eine Niederlage nach der anderen quasi hinnehmen muss. Also beruflich läuft es nicht und auch so das Familienbild, das er anstrebt, das kann er auch nicht herstellen.
Ja, das erklärt natürlich umso mehr, warum du eben sagtest, dass er eben sehr stolz auf seinen Internetruhm als Riddick 300 und Rosenboy ist, also eben dort so gut ankommt.
Ja, genau. Und das passiert dann quasi nach dieser Trennung von seiner Ex-Partnerin. Er meldet sich im August 2006 das erste Mal bei Knuddels an und da kann er, der im wahren Leben jetzt nicht unbedingt ein Frauenheld ist, und da kann er jetzt Dinge kompensieren, die jetzt draußen vielleicht sein Nachteil wären. Wie gesagt, er ist jetzt nicht unbedingt ein normschöner Mensch oder auch nicht jemand, der mit irgendwie Wortwitz oder Charisma bestechen kann, aber online kann er halt gewisse Fehler ausgleichen und da kann er halt einfach, da trifft man natürlich auch auf viele Leute, die auch einsam sind, ne? Und die dann in ihrer Einsamkeit vielleicht auch über manche Dinge hinwegblicken. Und so schreibt er da eben, wie gesagt, mit um die 100 Frauen so nach und nach. Treffen gibt es auch immer wieder mal, die laufen aber meistens nicht so ab, wie er sich das vorstellt. Er erlebt da auch wieder Ablehnung, dass die dann irgendwie merken, okay, der ist jetzt dann doch nicht so der große, starke Internetkrieger, sondern ist jetzt im wahren Leben eher eine, ja, wie soll ich sagen, durchschnittliche, unterdurchschnittliche Gestalt. Und wenn Frauen ihn ablehnen, dann rastet er regelmäßig aus. Er tritt gegen Türen, er droht, er pöbelt. Es gibt auch Anzeigen gegen ihn. Eine Chatpartnerin behauptet, er hätte sie vergewaltigt. Das Verfahren wird allerdings eingestellt. Aus dem leidigen Grund, bei Vergewaltigung sind halt in der Regel nur Täter und Opfer zugegen. Und wenn es keine eindeutigen Spuren gibt, dann hast du halt Aussage gegen Aussage. Und so ist es hier auch. Die Tat soll einige Zeit vorher geschehen sein. Die Frau hat lange mit sich gehadert, eine Anzeige zu stellen, sodass verwertbare Spuren, falls es sie gab, einfach nicht mehr existieren. Und dann hast du eine Aussage gegen Aussagesituation und dann, ja, in dubio pro reo halt. Ne?
Naja, also krass. Besonders auffällig finde ich eigentlich, dass das nicht Teil des der Community wurde. Also, dass er weiterhin sehr beliebt war und dass er sehr gut damit klarkam oder dass es eine gute Strategie für ihn darstellte, auf Frauen zuzugehen, die vielleicht verlassen waren, die es nicht leicht im Leben hatten und jetzt durch ihn Aufmerksamkeit genießen konnten. Das scheint ja so ein bisschen die Strategie gewesen zu sein. Darin war er offensichtlich ganz gut und erfolgreich. Aber dass dann niemand mal gesagt hat, hey, pass mal auf, Vorsicht, liebe Mädels, der treibt da ein komisches Spiel oder irgendwie so cool ist der gar nicht, weil häufig sind ja in Foren das ja laufende Chats sozusagen, die sich immer weiterentwickeln. Und wer dann vielleicht durch so ein Forum jemand mal kennengelernt hat, hätte ich jetzt vermutet, dass der dann dementsprechend auch die Person dann eben auch an den Pranger stellt.
Ja, ich denke, dass er die Leute auch eingeschüchtert hat und das ist jetzt auch sehr perfide, er gerät eben besonders oft nicht nur an Frauen, die einsam sind, sondern er gerät auch immer wieder an Frauen, die auch mit psychischen Problemen oder mit irgendwelchen kleineren Behinderungen zu tun haben. Also er hat ein ganz gutes Näschen dafür, so sich Leute rauszusuchen, die so ein bisschen ja schwach sind in ihrer Persönlichkeit oder so ein bisschen gesellschaftlich am Rande stehen und dann, wie gesagt, auch sehr, sehr einsam sind, ne, auch unsicher in sich selbst und die dann vielleicht, vielleicht auch einfach gerade auch online nicht so eine Welle machen wollen, weil sie vielleicht auch fürchten, dass er da einfach zu beliebt für ist, ne, oder er droht in Real-Life-Konsequenzen an. Also das ist schon auch ein roter Faden, dass die Frauen, mit denen er besonders viel Kontakt hat, dass das auch welche sind, die ja, so wie das Opfer, von dem ich zuerst gesprochen habe, mit so einer Lernbehinderung so leicht geistig behindert sind oder Leute mit massiven psychischen Problemen.
Hm.
Beispielsweise die Nutzerin Baby Love, eine Berlinerin namens Jessica, die allerdings in Stade wohnt, das ist auch in Norddeutschland und die Gegend kennt Christian, das ist von Hamburg aus nicht so weit, die hat er immer wieder besucht. Und da hat er mal übergangsweise auch mit seiner Mutter gewohnt bei einem dieser Fluchtversuche aus der Ehe heraus. Und Jessica leidet unter verschiedenen psychischen Problemen, unter anderem einer relativ ausgeprägten Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist ja so eine Sache, die kann ja viele verschiedene Formen annehmen. Ne? Also das ist ja, es gibt ja jetzt nicht den Standard-Borderliner, da hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, wirst du therapiert, bist du dir deiner Situation bewusst, bist du reflektiert, wie gehst du damit um? Sie allerdings ist wohl emotional sehr, sehr instabil. Das kann dann auch häufig passieren, dass da Emotionen sehr, sehr schnell umschlagen. Und sie ist in der Beziehung, sucht aber außerhalb der Beziehung so den Online-Nervenkitzel. Und Christian zum damaligen Zeitpunkt auch. Der hat eigentlich eine Freundin in Hamburg, betreibt aber dieses Internetflirten weiter und trifft sich dann am 5. Juni 2008 mit Jessica in Stade.
Ist ja für mich auch immer ein absolutes No-Go, wie man so ein Doppelleben führen kann.
Ja, es ist crazy. Auf jeden Fall wird sie quasi sein erstes Opfer. Also, wie gesagt, sie, das ist so ein bisschen so diese Sache, ne? Ich weiß gar nicht, so diese Beziehungen von Leuten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die können auch oft sehr, sehr instabil sein, weil deren Gefühle auch einfach immer so hin und her switchen. Ne? Deswegen würde ich ihr das jetzt gar nicht so anlasten unbedingt.
Nee, ach, das ist auch vorwurfsfrei. Nur halt, also diese Vorstellung, dass sie vielleicht in einer glücklichen Beziehung sind, aber dann parallel quasi dann auch suchend in so ein Forum reingehen. Also das ist ja kein Zufallsprodukt, sondern eher, dass die offensichtlich ja proaktiv da reingehen, um zu gucken, wen sie kennenlernen können. Und das meine ich jetzt irgendwie.
Ich glaube, Christian sucht einfach die Bestätigung. Das ist, glaube ich, für ihn so eine Strategie, die er gelernt hat in dem Leben, wo es wirklich gar nichts vorzuweisen gibt, dass er zumindest über diese Online-Bekanntschaften da so ein bisschen dieses tolle Selbstbild aufrechterhalten kann. Und wenn man dann natürlich noch dann irgendwie ein Treffen im wahren Leben bei rauskommt, dann halt umso mehr. Jedenfalls treffen er und Jessica sich und ja, sie geht schon mal vor in die Dünen. Es ist so ein Liebesabenteuer in den Dünen geplant. Da klingelt ihr Telefon, es ist ihr Partner am Telefon. Und diese Situation, ja, bringt sie so ein bisschen raus. Sie hat jetzt nicht mehr unbedingt vor, da irgendwas zu verrichten, weil sie jetzt wieder daran erinnert wurde, dass sie eigentlich in der Beziehung ist, mit ihrem Partner auch ein kurzes Gespräch geführt hat. Und Christian, empathisch wie er ist, sagt jetzt halt, dass das doch gar kein Problem ist. Er hätte mit dem Freund schon gesprochen, das wäre für den vollkommen okay. Und das treibt Jessica dazu, auszurasten. Also die war wohl jemand, der sehr, sehr schnell dann auch hochgefahren ist und explodiert ist, wenn irgendwas so sie belastet oder gestört hat. Das kann natürlich auch sein, also so mangelnde emotionale Regulation, das kann halt auch mit der Störung einhergehen.
Ja, also sehr impulsiv und wenig Selbstkontrolle.
Sehr, sehr impulsiv, genau.
Ist sie denn jetzt am Telefon ausgerastet oder gegenüber Christian? Nee,
ihm gegenüber, Christian gegenüber. Und soll wohl auch auf ihn losgegangen sein, ihn beschimpft haben und er sagt, er hat sie dann, um sie zu beruhigen, ganz kurz am Hals gefasst. Also er sagt nur kurz und dann ist sie sofort verstorben. Also er bestreitet, dass er da irgendwie sie gewürgt hat oder irgendwas oder sonst was mit ihr gemacht hat. Er sagt, er hat einfach nur ganz kurz sie da angefasst und sie ist quasi sofort tot umgefallen. Das kann wohl passieren. Es gibt Menschen, die sehr sensibel sind für solche ruckartigen Angreifbewegungen quasi und die dann quasi ja schlagartig versterben können. Da liegt dann aber meistens irgendeine andere Ursache zugrunde. Also das kann passieren, aber dann liegt halt meistens irgendeine Beeinträchtigung ist dann schon vorher da gewesen. Weiß man bei ihr jetzt nicht so, sie war eigentlich kerngesund, aber als man ihre Leiche findet, ist sie schon so verwest, dass man da keine Todesursache mehr feststellen kann. Die Polizei hat am Anfang ja Regina gefunden bei Mal. Man hat, wie gesagt, schnell Christian ermittelt durch ihre Chatlogs und einige Zeit später, als man ihn quasi befragt wegen dem Tod von Regina, da taucht dann in Stade die Leiche von Jessica auf und auch sie, das können die Chatlogs nachweisen, hat mit Riddick geschrieben und auch sie hatte ein Real-Life-Treffen geplant und die Überwachungskamera an einem Geldautomaten, wo sie Geld abgehoben hat, zeigt sie an ihrem Todestag, an ihrem Verschwindetag eben mit Christian, sodass dann eben der Kreis sich schließt und klar ist, dass er auch hier der Täter gewesen sein muss. Die wird aber erst am 19. Juni gefunden, also knapp 2 Wochen später. Und Juni, Sommer, ne, wenn die dann so 2 Wochen ungeschützt in den Dünen liegt, da gibt es Tierfraß, da gibt es einfach die Hitzeeinwirkung und so weiter, da ist dann die Verwesung einfach viel, viel schneller als, wenn die jetzt, weiß ich nicht, im November im Wald gelegen hätte oder so.
Ja klar, wann wurde nochmal Regina gefunden? War es nicht der 18. Juni oder habe ich mir das falsch aufgeschrieben? Also unmittelbar danach, tatsächlich am nächsten Tag dann.
Genau, aber die wurde erst... Es hat eine Zeit lang gedauert, bis man Jessica mit Christian dann in Verbindung gebracht hat. Und wie gesagt, sie lag da ja schon 2 Wochen.
Ja, klar. Aber dann ist es ja schon verrückt, dass wirklich an 2 aufeinanderfolgenden Tagen eben Leichen von ihm, also die er verursacht hat, gefunden wurden. Ja.
Ja, er versucht dann natürlich auch beide Taten abzustreiten, aber an seinen Schuhen klebt einfach auch Blut von beiden Opfern. Er hat da sich gar keine große Mühe gegeben, das irgendwie sauber zu machen. Er hatte auch schon wieder weitere Treffen geplant mit anderen Frauen im Real Life, auch Frauen, die so ein bisschen ja in diese Kategorie passen, so ein bisschen problembeladen, so ein bisschen simpel gestrickt. Und deswegen, wie gesagt, sagt die Staatsanwaltschaft dann, dass sie auch davon ausgeht, dass sie da eine beginnende Serie gestoppt hat. Man fragt, was jetzt passiert ist mit Regina, was da dazu geführt hat, dass er sie getötet hat. Und er berichtet von einvernehmlichem Sex am ersten Treffen. Das hatte man ja schon im Internet relativ schnell geplant, dass da was gehen soll. Und dann hatte sie ja Beziehungswünsche geäußert und sich in Richtung Partnerschaft mit ihm positioniert. Bekam dann aber von ihm zu hören, dass er das nicht anstrebt, weil er eben in Hamburg bereits eine Freundin hat. Und da ist sie natürlich aus allen Wolken gefallen. Und jetzt versucht er so ein Szenario zu kreieren, dass er quasi, das ist so ein Totschlagsszenario. Also der Gerichtsmediziner hat ja gesagt, es kann gut sein, dass das Spurenbild darauf hindeutet, dass da jemand so ein inneres Drehbuch abgearbeitet hat, Gewaltfantasien im Bereich auf Sex, die schon lange bestanden. Er sagt aber, das sei nicht der Fall. Er sagt, als Reaktion darauf, dass er eine Freundin hat, hätte Regina, wäre vollkommen außer sich gewesen und hätte Geld von ihm verlangt und hätte gedroht, ihn wegen Vergewaltigung anzuzeigen und auch im Knuddelsforum zu schreiben, dass er sie vergewaltigt hätte, also da seinen guten Ruf zu beschädigen, den er sich so mühsam aufgearbeitet hat und der ihm so wichtig ist.
Ja.
Und dass er deswegen dann quasi wie von Sinnen auf sie eingestochen hat, um sie davon abzuhalten.
Was soll man dazu
Beides,
sagen? Ja, es ist denkbar, aber irgendwie
es ist
auch.
denkbar, es ist beides denkbar. Also ich glaube auch eher, dass wir hier jemanden haben, der durch seine Sozialisation einfach so ein schräges Bild von Sexualität in Bezug auch auf Gewalt hat, ne? Dass der da einfach vielleicht wirklich diese Fantasien hatte und die ausgelebt hat. Also ja, sie hat gedroht, mich wegen Vergewaltigung anzuzeigen. Ich glaube, das hat er als Schutzbehauptung eingeschoben, weil genau das ja schon mal passiert ist.
Es kann durchaus sein. Also ich finde, so richtig klar wird man nicht daraus, wie ist es denn, wie wurde er denn verurteilt?
Lebenslange Haftstrafe. Allerdings, die hat er 2009 angetreten, hat sich gut geführt in der Haft, ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß, also lebt jetzt wieder ganz normal irgendwo in Deutschland. Den Tod von Jessica, den hat man ihm nicht als Mord nachweisen können. Man musste jetzt bei seinem Wort bleiben, also dass er sie kurz am Hals angefasst hat und sie dann ruckartig verstorben ist quasi. Deswegen hat man das als Körperverletzung mit Todesfolge gewertet. Da hat er quasi ein Jahr für bekommen. Das klingt jetzt natürlich super wenig, ne?
Allerdings.
Das ist dann aber in das Gesamtstrafmaß lebenslange Haftstrafe für den Mord an Regina quasi eingeflossen, sodass er jetzt nicht wegen zwei Tötungen belangt wurde, sondern wegen einem Mord und einer Körperverletzung mit Todesfolge. Und ja, mittlerweile eben wieder draußen ist. Die Nutzerin Blondie aus Thüringen, die er am nächsten Tag treffen wollte, also am Tag nach dem Treffen in Mal, die sollte sehr, sehr glücklich sein, denn die hätte das nächste Opfer sein können. Also ich glaube, der wollte da die Frequenz so ein bisschen hochfahren. Auch da gab es natürlich wieder Liebesschwüre und was weiß ich was, ne? Also das altbewährte Muster.
Was für ein heftiger Fall. Also mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, müssen wir jetzt zum Ende kommen, aber ich denke, wir haben jetzt ausreichend Eindrücke bekommen und können uns ganz gut vorstellen, was passiert wäre, wenn man ihn nicht frühzeitig erwischt hätte und so oder so zwei Todesopfer sind zwei Todesopfer zu viel.
Ja, safe. Und eben in dieser Tragik, ne? Einfach Menschen, die sich nach ja, Liebe oder Nähe gesehnt haben und deren Suche danach dann einfach so ein grausames Ende gefunden hat, weil da jemand ja seine eigene Verkorkstheit offenbar niemals aufarbeiten konnte, sondern die einfach immer weiter mit sich getragen hat und das dann derart eskalieren musste.
Absolut, absolut. Und dennoch sehe ich hier ganz, ganz, ganz viel Ursache sozusagen bei dem Vater, bei dieser gesamten prekären Situation und
Safe.
bei diesem großen Pech auf solche A-Pünktchen, Pünktchen zu stoßen im Leben.
1000%. Wort zum Sonntag. Beste Abschlusszusammenfassung. Ich danke dir, dass du diesen Fall mit uns durchgestanden hast und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey.